Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für den heutigen Sonntag hören wir miteinander das Wort aus Jesaja 55, die Verse 6 bis 13. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlassen seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde drängt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Denn in Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und die Hügel werden vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Waldes werden in die Hände klatschen. Statt der Dornsträucher werden Wacholderbäume aufschießen und statt der Brennnesseln schießen Myrten auf. Und es wird dem Herrn zum Ruhm, zu einem ewigen Denkzeichen sein, das nicht ausgelöscht wird. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, sucht den Herrn, ruft ihn an. Mit diesen beiden dringenden Appellen beginnt unser heutiger Predigtext. Warum sollen wir den Herrn suchen? Warum sollen wir ihn anrufen? Damit wir das Ziel unseres Lebens erreichen, das Thema der Predigt, nämlich ein Leben in Freude und Frieden. Ein erfülltes Leben heute und in Ewigkeit. Das hat Gott für uns vorbereitet, das sollen wir haben. Ein Mann unterhält sich mit seinem Pastor. Der Pastor, sagt er, ich habe nachgedacht. Die Lage für die Gemeinde Jesu ist heute sehr schwierig. 95% der deutschen Bevölkerung gehen nicht mehr in den Gottesdienst. Und die 5%, die noch kommen, was sind das für Leute? Ein paar Alte, ein paar Konfirmanden. Und was dazwischen ist, das macht am Sonntagmorgen, was es will. Und dann die kirchliche Lage und die theologische Lage. Ist das nicht furchtbar, Herr Pastor? So bringt er seine schrecklichen Überlegungen zum Abschluss. Ich will Ihnen einmal sagen, in welcher Lage sich das Christentum befindet. Das Christentum ist eine der schönsten Blumen am Baum der europäischen und menschlichen Kultur. Und diese Blume, Herr Pastor, fällt ab. Was hätten wir geantwortet? Der Pastor, wahrscheinlich war es Wilhelm Busch, sagt, die Sache ist genau umgekehrt. Eine der schönsten Blumen am Baum des Evangeliums war die europäische Kultur. Und die fällt ab. Die Botschaft des Evangeliums wird davon überhaupt nicht berührt. Dass einige Millionen sich gegen Jesus Christus entscheiden, das ist doch kein Verlust für die Macht des Herrn. Wenn Menschen sagen, wir wollen keinen christlichen Glauben, wir wollen keine Bibel, wir wollen keine Sündenvergebung, dann sieht doch nicht Jesus den Kürzeren, sondern wir. Wenn Menschen darauf verzichten, Gottes Wort zu vertrauen, ihr Leben auf diesen unerschütterlichen Fels zu bauen, wenn Menschen sagen, das brauchen wir alles nicht, dann wird doch nicht unser Herr scheitern, sondern wir. Liebe Geschwister, um Gottes Sache muss uns nicht bange sein, auch nicht um die Sache des Evangeliums. Aber es muss uns bange sein um die Menschen, die sich Gott nicht zuwenden, die Gott nicht suchen, die ihn nicht anrufen. Gerade haben wir das Lied gesungen, ich bin durch die Welt gegangen. Es stammt von Eleonore Fürstin Reuß, hier ein Jugendbild dieser adeligen Dame. Ich bin durch die Welt gegangen, das konnte sie von sich selbst durchaus sagen. Und zwar durch eine vornehme, durch eine schöne, durch eine reiche Welt. Sie stammte als Tochter des Erbgrafen zu Stolberg-Wernigerode aus reichem Haus, aus dem Haus eines herrschenden Grafen. Und sie hat einen reichen Mann geheiratet, den Fürsten Heinrich Reuß zu Köstritz. Sie hat die Welt des Hochadels, sicher nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, kennengelernt. Eine weite, eine große Welt. Und sie hat gesehen, und die Welt ist schön und groß. Sie hat die angenehmen Seiten des Lebens kennengelernt. Das ist ganz wichtig, wenn wir dieses Lied gesungen haben und auch vielleicht mal nochmal den Text zu Hause durchlesen. Das war keine verbitterte und verbiesterte Frau, an der das Leben vorbeigegangen war und die sich nun mit der Hoffnung auf Ewigkeit tröstet, weil ihr dieses Leben nichts zu bieten hatte. Ganz im Gegenteil. Sie hatte kennengelernt, was das Leben an Schönem zu bieten hat. Aber sie hat auch gesehen, alle Schönheit und Freude, die diese Welt zu bieten hat, kann die tiefste Sehnsucht im Innersten des menschlichen Herzens nicht stillen. Sie hat das Leben der Reichen und Schönen in ihrer Umgebung gesehen und sie erkannte, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Was ist das Ergebnis? Und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Die Sehnsucht nach Leben, nach Sinn, lässt sich mit aller Schönheit dieser Erde nicht füllen und befriedigen. Wechseln wir aus dem 19. Jahrhundert in die Jetztzeit. Vorgestern, als ich ins Internet ging, stand ganz weit vorne die Meldung: Schneemobilpilot Caleb Moore ist an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben. Er hatte einen dramatischen Unfall in einem Event der Winter X Games. Da war er noch nie dabei, ich auch nicht, die in Aspen in den USA stattfanden. Die Winter X Games, das sind so Extremspiele. Moore hatte, wie wir es hier sehen, das ist entweder er selber oder sein Bruder, der das Gleiche treibt, einen sogenannten Backflip, eine Rückwärtsrotation mit Schneemobil, dabei die Kontrolle über sein Gefährt verloren und während der Landung kam er unter dieses 200 Kilo schwere Gerät. Den Verletzungen ist er in den darauffolgenden Tagen erlegen, wurde nur 25 Jahre alt. Für die Familie dieses jungen Mannes hätte es noch schlimmer kommen können, denn sein jüngerer Bruder startete im selben Event und stürzte ebenfalls und zog sich dabei eine Beckenverletzung zu. Diese Extremsportarten haben die letzten Jahre stark zugenommen, was wir hier sehen, Free Skiing. Da lassen sich Skifahrer oder Snowboarder mit dem Hubschrauber in die höchsten Berggipfelregionen hinauf fliegen und dann stürzen sie sich mit Skiern oder Snowboards an den Füßen fast senkrechte Berghänge hinunter. Auch dabei kommen Leute ums Leben. Warum machen Menschen sowas? Wer mit seinem Leben Sinnvolles anzufangen weiß, der setzt es doch nicht bei solch unsinnigen Aktionen aufs Spiel. Dabei sind es wohl nicht die Dümmsten, die das tun. Es sind nur die, die am konsequentesten umsetzen, was sie meinen, erkannt zu haben. Mein Leben hat keinen Sinn. Und ob ich deshalb heute bei einem Backflip mit dem Schneemobil umkomme oder beim Freeskiing irgendwo 200 Meter den Hang runterfalle und tot aufschlage, oder ob ich mit 90 im Altersheim sterbe, letztlich macht das keinen Unterschied. Dann will ich lieber das Leben genießen, an die Grenzen gehen, ein paar ordentliche Adrenalinkicks abkriegen, als irgendwann zu Tode gelangweilt im Altersheim den Löffel abgeben. Die Extremsportarten sind wohl im letzten Grunde nichts anderes als der äußerste Versuch, einem sinnlosen Dasein noch irgendetwas abzugewinnen. Und weil das Leben keinen Sinn hat, spielt es auch keine Rolle, wenn man diesen Versuch nicht überlebt. Liebe Geschwister, dabei soll unser Leben doch eine ganz andere Dimension haben. Es ist unendlich viel zu schade, als dass es bei solchen Aktionen weggeworfen oder auch sonst wie sinnlos verplempert wird. Gott hat unserem Leben ein großartiges Ziel gesetzt. Da sind wir ja beim ersten Punkt noch, das Ziel. Das ist der erste Punkt der Predigt. Das Ziel, das Gott unserem Leben gesetzt hat, davon lesen wir in den Versen 13 und 14. Denn in Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und die Hügel werden vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes werden in die Hände klatschen. Diese Verheißung, die wie auch die Lesung natürlich zunächst mal dem Volk Israel gegeben ist, gilt ja aber in Jesus allen Menschen, die sich Gott zuwenden. Das heißt, die Schöpfung wird vor Begeisterung außer Rand und Band geraten. Wenn Menschen umkehren zum Herrn, wenn Menschen zurückfinden in die lebendige Gemeinschaft mit dem, der sie geschaffen hat. Das ist das Ziel. Und Gott will, dass wir dieses Ziel erreichen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich Gottes gute Gedanken für uns und sein machtvolles Wort, das diese Gedanken in unserem Leben Wirklichkeit werden lässt. Zunächst habe ich bei der Vorbereitung gestutzt, warum stehen die Verse 8 und 9 an dieser Stelle? Sie sind ja sehr bekannt. Meine Gedanken sind nicht eure Wege, Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, sind meine Gedanken höher als eure Gedanken, meine Wege als eure Wege. Ein ganz bekanntes Wort. Aber warum stehen die da, genau an dieser Stelle? Wie gehören die Verse 8 und 9 mit den vorausgehenden Versen 6 und 7 zusammen, in denen wir aufgerufen werden, Gott zu suchen? Was hat der Ruf zur Umkehr damit zu tun, dass Gottes Gedanken anders sind als unsere Gedanken? Was sind unsere Gedanken? Was sind Gottes Gedanken? Über unsere Gedanken redet Vers 7. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Unsere Gedanken sind also geprägt von Gottlosigkeit, von Gottferne und daraus folgender Bosheit. Wer aber ist ein Gottloser? Gottlos ist in der Bibel kein Schimpfwort. Es ist vielmehr eine schlichte, aber tragische Zustandsbeschreibung. Ein Mensch, der von Gott gelöst, der von Gott getrennt ist, der ist im eigentlichen Sinne gottlos. Ich habe das mal als Wort so getrennt angeschrieben. Das meint es ganz schlicht, gottlos. Seit dem Sündenfall ist der Mensch gottlos geworden. Er musste raus aus dem Garten Eden, aus der Gemeinschaft mit Gott und rennt seither losgelöst von Gott auf seinen eigenen Wegen ins Verderben. Das sind die Gedanken des Menschen. Eigene Wege. Er will selber entscheiden, wie er sein Leben führt. Er will Gott nicht als Autorität über sich anerkennen. Und so bleibt er gottlos. Getrennt von Gott. Gott dagegen hat ganz andere Gedanken mit uns. Er möchte nicht, dass wir gottlos, sondern mit Gott verbunden unser Leben verbringen. Das ist total spannend. Können wir das wirklich wissen, liebe Geschwister? Können wir wissen, welche Gedanken Gott mit uns hat? Oh ja, das können wir, denn er hat es uns gesagt. Das gibt einen Abschnitt in der Bibel, in dem uns Gott ganz genau sagt, welche Gedanken er über uns hat. Und diesen Abschnitt haben wir als Lesung gehört, Jeremia 29, 11 bis 14. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Friede, Freude, Heil, Zukunft, Hoffnung. Das sind Gottes Gedanken über uns. Können wir schwarz auf weiß in unseren beiden Abschnitten in der Lesung und im Predigttext nachlesen. Schwarz auf weiß, Friede, Freude, Heil, Zukunft, Hoffnung. Das will Gott für uns. Wer wollte das für sein Leben nicht haben? Nochmal, Gott will ein Leben für uns, das sogar die Bäume des Feldes in die Hände klatschen, wenn sie das sehen. Nun sind wir aber erst bei den Gedanken bei den guten Gedanken Gottes über unser Leben. Gottes Gedanken sollen nun ja aber auch tatsächlich Wirklichkeit werden. Sie sollen unser Leben verändern. Davon reden dann die Verse 10 und 11 von Gottes machtvollem Wort, das seine Gedanken in die Tat umsetzt. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde drängt, sie befruchtet und sprießen lässt, dass sie dem Sämen Samen gibt, dem Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht wieder leer, wirkungslos zu mir zurückkommen, sondern tun, was mir gefällt, und es soll ihm gelingen, wozu ich es sende. Gottes Wort zeigt uns nicht nur Gottes gute Gedanken über uns, Gottes Wort ist die Kraft, die unser Leben verändert. Gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und die Erde drängt. Wenn es draußen regnet und hinterher ist der Boden nass, ist das dann ein gewaltiges Naturphänomen? Nein, das ist das Selbstverständlichste der Welt. Genau daran knüpft der Herr an und sagt, ist das Selbstverständlichste der Welt, wenn Menschen mein Wort hören, dass dieses Wort ihr Leben verändert, denn mein Wort ist Kraft. Und deshalb ist auch das Lesen der Bibel so wichtig. Wenn wir dieses Wort lesen, dann begegnen wir dem Wort Gottes, das unser Leben verändert. Deshalb ist der Besuch des Gottesdienstes so wichtig, nicht als fromme Pflichtübung am Sonntagmorgen, sondern wenn wir Gottes Wort hören, dann begegnen wir dem Wort, das Macht hat, unser Leben, unsere Gemeinde zu verändern. Zwei Beispiele für die Macht des Wortes Gottes. Eine junge muslimische Frau kam nach Deutschland zu ihrem Bruder. Der kam als Student nach Deutschland und war dort zum Glauben an Jesus gekommen, vom Islam abgefallen. Jetzt kam die Schwester, um ihren Bruder wieder zum Islam zurückzuführen. Sie redete mit ihm eindringlich, aber all ihre Argumente nützten nichts. In ihrer äußersten Not kaufte sie eine Bibel. Warum? Sie hatte natürlich im Islam nur Schlechtes über die Bibel gehört und dachte, jetzt lese ich die Bibel, und dann sehe ich den ganzen Unsinn, der in diesem Buch drinsteht und die ganzen Widersprüche, so wie sie es im Islam über die Bibel gelernt hat. Und dann werde ich meinen Bruder überführen anhand der Bibel selber, dass er da ganz auf dem falschen Weg ist und dass es überhaupt falsch ist, diesem ganzen Unsinn zu vertrauen. Also hat sie eine Bibel gekauft und die Bibel gelesen. Und während sie die Bibel las, wurde sie überwältigt von der Kraft des Wortes Gottes. Sie merkte, da geht es in diesem Buch um mein Leben. Das ist echt, das ist tief, das spricht mich an. Und sie lud Jesus ein, ihr Herr und Heiland zu sein. Kam ebenfalls zum Glauben. Das ist genau das, liebe Geschwister, wovon die Verse 10 und 11 reden. Gottes Wort ist Macht, die wirkt, was es sagt. Ganz ähnlich, fast identisch haben wir es in unserer ersten Gemeinde erlebt. Die Frau war gläubig, ging in einen Hauskreis, der Mann hielt sich für einen Atheisten. Eines Tages schenkte ihm ein Mitarbeiter der Gemeinde ein Buch, wahrscheinlich war es das Büchlein »Ich weiß, warum ich glaube«, da hatten Amerikaner wissenschaftliche Argumente, erfüllte Prophetie, geschichtliche Zuverlässigkeit und so weiter der Bibel dargelegt und anhand dieser Gedanken gezeigt, dass die Bibel Gottes zuverlässiges Wort ist. Der Mann war empört. Dass ein Autor versucht, wissenschaftlich nachzuweisen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und er fing an, selber die Bibel zu lesen, um in der Bibel Widersprüche zu finden, um sich selber gegen diesen Anspruch zu wehren. Es ging ihm wie dieser muslimischen Frau, er las die Bibel und er wurde vom Wort Gottes erfasst. Ist interessant, gell? Obwohl die beiden mit negativer Intention gelesen haben. Die haben nicht den Herrn gesucht, die wollten ihn ablehnen, aber Gottes Wort war so stark, dass es sie überwunden hat. Die Bibel redete so klar und so deutlich zu ihm, dass er zum Glauben kam und Jesus sein Leben gab. Gott will, dass jeder von uns diese Erfahrung macht, dass jeder von uns Gottes gute Gedanken über sein Leben kennenlernt und die lebensverändernde Macht des Wortes Gottes selber erfährt. Aber, und damit kommen wir zum Dritten, kommen muss ich selber. Und zwar rechtzeitig. Und das ist nun die Dringlichkeit unseres heutigen Predigttextes, sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Luther hat es noch ein bisschen pointierter übersetzt, richtig sprachlich sind sicher beide. Luther hat gesagt, solange. Das heißt, dieses Während ist nicht unbegrenzt, solange er zu finden ist. Das ist nicht dauernder Fall. Es gibt Zeiten, da lässt sich der Herr nicht mehr finden. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Es gibt Zeiten, da ist Gott fern. Wer diesem Ruf nicht folgt, solange er ihn hört, der hört ihn eines Tages nicht mehr. Es hat mal jemand gesagt, je öfter wir den Ruf Gottes gehört haben, ohne ihn anzunehmen, umso abgestumpfter werden wir ihm gegenüber. Es tritt eine schleichende Immunisierung ein. Wer ständig Antibiotika einnimmt, wegen aller paar Krankheiten, alle 3 Wochen mal, der wird irgendwann immun dagegen. Wer regelmäßig Gottes Wort hört, angesprochen ist, weiß, ich bin vom Herrn jetzt hier heute in die Entscheidung gestellt, aber diese Entscheidung ein ums andere Mal verschiebt, der wird immun, der kriegt ein dickes Fell gegenüber dem Wort Gottes. Und dann kommt die Zeit, wo Gott sich nicht mehr finden lässt. 2 Wanderer sind weit draußen auf dem Watt. Sie wollen die herrliche Herbststimmung noch einmal so richtig genießen, bevor der Urlaub zu Ende geht. Sie haben sich vorher genau erkundigt, wann die Ebbe einsetzt und die Flut zurückkehrt. Sie liegen gut in der Zeit, den Rückweg haben sie schon begonnen. Der Strand mit den verspielten Häusern ist in der Ferne klar zu erkennen. Auch an die früh einsetzende Dämmerung und hereinbrechende Dunkelheit haben sie gedacht. Alles ist im Zeitplan berücksichtigt. So sind sie frohgemut auf dem Weg zurück. Sie freuen sich schon auf das leckere Abendessen. Nach einem so langen Marsch an der frischen Herbstluft wird der Seeteufel mit Pellkartoffeln noch mal so gut schmecken. Leichter Nebel kommt auf. Kein Problem, das erhöht die romantische Stimmung. Da huscht noch eine Krabbe davon. In einem Wasserloch tummeln sich ein paar zurückgebliebene Fische. Herrlich, so die Natur zu genießen. Mitten in ihrer Freude stellen die beiden Wanderer plötzlich fest, der Nebel hat stark zugenommen. Aus den ersten feinen Schleiern hat sich eine dichte Nebelwand gebildet. Von den Häusern am Ufer sind nur noch Umrisse vage zu erkennen und der Nebel wird von Minute zu Minute dichter. Die Freude weicht einer langsam aufkeimenden Angst. Ihre Schritte werden schneller und länger dem rettenden Ufer entgegen. Aber bald durchdringen ihre Blicke den Nebel kaum mehr. Nur noch da und dort sind unklare Konturen zu erkennen und lassen erahnen, wo das Ziel liegt. Schon fangen sie an zu diskutieren und zu streiten. Dort müssen wir hin, sagt der eine, da habe ich die Umrisse der Dorfkirche gesehen. Nein, widerspricht der andere, wir müssen viel weiter nach rechts, dort habe ich das Dach der großen Scheune vom alten Sven erkennen können. Den zunehmenden Mangel an Orientierung versuchen sie durch erhöhte Geschwindigkeit auszugleichen. Ein klares Ziel haben sie längst nicht mehr vor Augen. Plötzlich plätschert es um ihre Gummistiefel. Die Flut beginnt sie einzuholen. Wie weit ist es noch bis zum Ufer? Sind sie überhaupt in der richtigen Richtung unterwegs oder laufen sie ganz falsch dem sicheren Tod entgegen? Liebe Geschwister, der Blick aufs Ziel kann ganz plötzlich verschwimmen. Diese Geschichte ist ein Bild für unsere Zeit. Früher war das Ziel klar für die Gemeinde Jesu. Der Auftrag der Gemeinde Jesu ist, Menschen retten aus der Verlorenheit, hinzuweisen aufs Kreuz, so wie wir es auch im letzten Vers unseres Liedes vor der Predigt gesungen haben. Es ist eine Ruhe vorhanden für das müde, arme Herz. Golgatha, bei Jesus, in der Gemeinschaft mit dem Herrn, wenn Menschen sich retten lassen und zum Heiland Versünder finden. Das war klar, das ist das Ziel, dass Menschen den Heiland am Kreuz kennenlernen. Heute wird dieses Ziel den meisten immer unklarer. Ich bin erschrocken, in wie vielen scheinbar frommen Gemeinden und bibeltreuen Gemeinden es immer weniger um die Rettung von Sündern aus der ewigen Verlorenheit geht, Gottesdienste werden immer mehr zu Events, zu Happenings. Wenn noch von Jesus geredet wird, dann ist es immer häufiger ein selbst zusammengebastelter Jesus, der das Leben schöner macht, gegen soziale Ungerechtigkeiten ist. Es ist erschreckend. Selbstverständlich, echte Christen sind noch nie an der Not ihrer Mitmenschen vorbeigegangen, wenn sie die Möglichkeit hatten zu helfen. Das soll nicht gegeneinander ausgespielt werden. Aber trotzdem war doch der bibeltreuen Gemeinde das Ziel immer klar. Es geht nicht darum, dass wir am Ende das Leben von einigen Menschen ein bisschen schöner auf dieser Erde gemacht haben. Denn diese Welt vergeht. Es geht darum, dass Menschen das Leben finden in Jesus. Die Bibel sagt uns, dass am Ende der Zeit das Ziel immer mehr verschwimmt. Im hereinbrechenden Nebel der Endzeit. Dass sich die Gemeinden Prediger suchen, wonach ihnen die Ohren jücken. Dass in den Gemeinden das gepredigt wird, was bei den Menschen gut ankommt, aber sie nicht mehr in die Entscheidung für oder gegen Jesus stellt. Deshalb mahnt Gott, sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Es gibt Zeiten, da ist der Herr nicht mehr zu finden. Solchen Zeiten gab es ja wiederholt, auch in der Geschichte des Volkes Israel. So hatte es der Prophet Jesaja damals selber erlebt, vor rund 2800 Jahren. Die 10 Nordstämme Israels hatten ihre Ohren dem liebevollen Werben Gottes verschlossen, mehr als 200 Jahre lang. So lange hatte Gott Geduld gehabt, aber dann war plötzlich die geistliche Nacht hereingebrochen. Dann war Gott nicht mehr nahe, dann war Gott fern. Sie hatten nicht gesucht, solange er zu finden war. Sie hatten nicht gerufen, solange er nahe war. Jetzt überließ er die 10 Nordstämme dem Gericht und dem Verderben. Ähnliches hat der Prophet Jeremia 100 Jahre später wieder erlebt. Die übrig gebliebenen Südstämme Juda und Benjamin hatten aus dem Schicksal der Nordstämme nichts gelernt. Sie strebten anderen rettenden Ufer entgegen, den Götzen der Kananiter. Die feierten so schöne Feste für Baal und Aschera, da ging so locker und lässig zu, das war so schön dabei zu sein. Und sie mussten erleben, dass Gott plötzlich nicht mehr zu finden ist, dass er auf einmal nicht mehr nahe ist. Jeremia brachte wohl den Ruf zur Umkehr, aber die Ohren waren taub und die Herzen verhärtet. Gott verbot sogar, seinem Propheten Jeremia für dieses Volk zu beten. Liebe Geschwister, so finster kann die Zeit werden, so weit kann sich Gott entfernen, dass er verbietet, für Umkehr zu beten. Denn Gott hatte beschlossen, sich nicht mehr finden zu lassen. Furchtbar. Es gibt Zeiten, da verschwindet Gott hinter einer dichten Wand aus Nebel und Finsternis. Und die Bibel sagt uns für diese letzten Tage eine noch viel größere geistliche Finsternis voraus. Jesus warnt, mahnt, wirkt, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. So groß wird die Finsternis sein, liebe Geschwister, der wir heute mit Riesenschritten entgegengehen, dass niemand mehr wirken kann. Niemand. Und wir, liebe Geschwister, wir sind in dieser Zeit schon längst mittendrin. Wir sehen, wie es immer finsterer wird. Und darum ist der Ruf zur Freude so dringlich. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Dass wir das Ziel der Freude, des Friedens, des Heils in Jesus finden und annehmen, solange wir es noch klar erkennen können. Wann ist für mich Zeit, den Herrn anzurufen? Während er nahe ist. Wenn Gott redet zu mir, dann ist für mich Zeit zur Umkehr. Wenn sein Wort mich trifft, wenn ich in der Predigt sitze im Gottesdienst und merke, der Herr meint heute mich, dass ich mein Leben ihm anvertraue, dann ist für mich Zeit in diesem Augenblick. Oder auch zu Hause beim Bibellesen, bei der Andacht. Wenn Gottes Wort mich anspricht und ich spüre, Jesus hat auch mich erlöst. Er ist auch für meine Sünden am Kreuz gestorben. Es wird Zeit, dass ich klare Sache mit Jesus mache. Dann ist Zeit, ihm zu sagen, ja Herr, ich möchte dein Kind sein. Ich möchte das Heil annehmen, das du am Kreuz von Golgatha für mich vollbracht hast. Heute, wenn sein Wort dich trifft, so halt ihm endlich still. Brich mit dem Vergangenen, sprich zu Gott, ich will. Und das Todesurteil, das auf deinem Leben stand, wird gelöscht von Gottes guter Vaterhand. Jesus Christus, Heiland und Erlöser, starb für dich, warb um dich, der du abseits stehst. Lass dein Sagen, lass des Zweifels fragen, denn dein Weg wird hell, wenn du mit Jesus gehst. Dass doch jeder von uns den Weg zu Jesus findet und das Ziel seines Lebens erreicht, Frieden, Freude, Hoffnung, Zukunft mit dem Herrn. Amen.